weiß nicht, ob es Ihnen auch schon aufgefallen ist, vielleicht beim letzten Tanken, dass der Spiegel die letzte Ausgabe dieses Jahres wieder mal mit dem Thema Glauben aufmacht. Das ist fast jedes Jahr so. Diesmal leuchtet Ihnen die große Überschrift entgegen. Warum glaubt der Mensch und warum zweifelt er, ist der Untertitel. Vor einigen Tagen in der Studentenkneipe sprach mich der iranische Koch drauf an und sagte: Haben Sie schon den Spiegel gelesen, warum der Mensch glaubt? Ja, warum glauben Menschen? Also laut Spiegel ist der Glaube eine nützliche Illusion. Ja, gläubige Menschen, wird hier gesagt, achten mehr auf die Gemeinschaft. Gläubige Menschen bekommen in der Regel auch mehr Kinder. Der Glaube war förderlich für die Entwicklung der Zivilisation, weil die Leute sich mehr zusammengerissen haben. Allerdings, so endet der Spiegelartikel dann, in den weiter zivilisierten Nationen braucht man den Glauben dann irgendwann nicht mehr. Dann sind sie zivilisiert genug. Da ist es dann am Ende in diesem Artikel, wo die Menschen sich sicher fühlen und gut versorgt, ist die Religion obsolet, also überflüssig. In Frankreich etwa, in Deutschland bedingt, in Skandinavien ganz sicher. Hier ist der Anteil der Ungläubigen besonders hoch. Solche Gesellschaften beweisen, dass es auch ohne den Glauben geht. Sie kletterten die Leiter der Religion hinauf und warfen sie hinter sich um. So endet der Spiegel diesen Artikel. Also, wenn die Zivilisation erstmal weit genug fortgeschritten ist, brauchen wir den Glauben nicht mehr. Für solche Menschen, ja, was ist für solche Menschen dann Weihnachten, fragt man sich natürlich. Vielleicht eine wehmütige Erinnerung an Kindertage. Ein Fest der Mitmenschlichkeit, bestenfalls eine stimmungsvolle Streicheleinheit fürs Herz. Wofür dann Weihnachten? Ich möchte Sie heute Abend ganz persönlich fragen, was bedeutet Weihnachten für Sie? Für zwei Weihnachtsmänner in Rom bedeutete Weihnachten Prügelei und Krankenhaus. Also das geschah auf der Piazza Navona, mitten in Rom. Da waren zwei Weihnachtsmänner, die haben sich nach allen Regeln der Kunst verprügelt, wie eine Pressemitteilung uns sagt. Warum? Die waren beide zur Piazza gekommen, um sich dort mit den Kindern auf dem Weihnachtsmarkt als Fotokulisse anzubieten. Als keiner der beiden den Platz verlassen wollte, flogen die Weihnachtsmannfäuste. Für einen war danach die Saison zu Ende. Er wurde derart zugerichtet, dass er Heiligabend im Krankenhaus verbringen musste. Und wir können uns, denke ich, ganz gut vorstellen, wie dann im Hintergrund, während die Weihnachtsmänner die Fäuste austauschen, Stille Nacht, Heilige Nacht gespielt wird oder leise rieselt der Schnee. Nun, wenn man genau hinguckt, dann passen die beiden prügelnden Weihnachtsmänner eigentlich besser zur Weihnachtsgeschichte als das Lied von der Stillen Nacht. Denn jene sogenannte Stille Heilige Nacht vor etwa 2000 Jahren, die war alles andere als still, die war alles andere als friedlich. Damals herrschte wüstes Gedränge, die Hotels und Wirtschaften waren überfüllt. Lassen wir uns nicht täuschen. Als Jesus geboren wurde, kam er hinein in eine aufgewühlte Welt. Der römische Kaiser hatte Volkszählung angeordnet, das wissen wir auch aus den anderen Geschichtsberichten. Und das hieß, jeder Bürger des riesigen römischen Reiches musste nun in seine ursprüngliche Heimat reisen. Da, wo er herkam, das war auch ein Stück Schikane. Dort mussten sie sich registrieren lassen, wo sie eben geboren waren. Und dort am Stammsitz der Familie, da war dann das Amt gewissermaßen. Und so machte sich auf auch Josef. Das kennen wir ja, diesen Satz. Seine Sippe kam ausgerechnet aus Bethlehem, weil es Nachfahren der berühmten davidlichen Königsfamilie waren. Und schon damals war Weihnachten also Reisezeit. Aber nicht freiwillige Reisezeit wie heute, wo manche noch so mit dem Last-Minute-Ticket in den Süden abheben, sondern es war Zwangsreisezeit, verordnete Reisezeit. Und auch die hochschwangere Maria durfte nicht zu Hause einfach in Ruhe ihre Entbindung abwarten und den Josef für sich mit unterschreiben lassen, sondern sie musste, komme was wolle, mit auf die Reise. Mindestens 3 Tage war man damals unterwegs und am Ziel angekommen, das ist bekannt, fanden sie nicht mal eine ordentliche Pension, geschweige denn eine Säuglingsstation. Und als sie dann endlich im Hinterhof ihr Quartier haben, da kommt Jesus auch schon bald zur Welt und wir haben gesehen, Gottes Sohn wird empfangen von der knallharten Realität. Er steigt mitten hinein in das aufgescheuchte, unterdrückte, in das zerrissene Israel. Er wird nicht erwartet, schon gar nicht freundlich empfangen. Eigentlich stört er nur. Er ist überflüssig. Die Leute haben jeder mit sich genug zu tun. Jeder muss sehen, wie er durchkommt. Jeder muss sehen, wie er an seinen Heimatort zum Einschreiben kommt. Jeder muss sehen, wie er die Gäste, die jetzt natürlich durchs Land fluten, irgendwie bewirtet kriegt. Sie haben alle genug zu tun. Und ausgerechnet die erdverbundenen Hirten, jene rauen Burschen, die auf einem Feld in der Nähe ihren normalen Job machen, ausgerechnet die lassen sich stören. Ausgerechnet diese knallharten Typen erfahren als Erste, was passiert ist. Allerdings wählt Gott gewissermaßen für seine Nachricht auch eine Schocktherapie, einen außergewöhnlichen Weg. Er schickt einen Boten, einen Engel. Die Engel sind ja in letzter Zeit wieder ins Gerede gekommen. Immer mal wieder eine Illustrierte kümmert sich um sie. Die Bibel ist da wesentlich nüchterner. Ja, die Bibel erzählt nicht von irgendwelchen pausbäckigen Puttchen. Die Bibel stellt nüchtern fest, dass es solche besonderen Boten Gottes gibt, dass Gott sie zu besonderen Diensten einsetzt, dass diese Boten auftreten können und dass sie dann auch wieder verschwinden können. Mehr enthüllt die Bibel nicht, denn die Boten als solche sind gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Botschaft. Euch ist heute der Retter geboren. Das ist die Message. Euch ist heute der Retter geboren. Und wir werden sehen, hinter diesen knappen Worten, da verbirgt sich der kürzeste, aber auch letztlich der aufregendste Reisebericht, den es in der ganzen Weltliteratur gibt. Euch ist heute der Retter geboren, und zwar der Messias, das heißt der Lebendige. Gott hat seinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt. Er ist gekommen und er ist angekommen. Darum geht's. Und das Aufregende daran, seine Reise in diese Welt hat ganz persönlich zu tun mit meiner Reise durch diese Welt. Seine Reise und meine Reise sollen sich irgendwie treffen. Aber wie kann das gehen? Schauen wir zuerst auf seine Reise. Mitten in dieser Welt, in der Kaiser Augustus seine Untertanen auf die Landstraßen treiben lässt. Mitten in dieser Welt, in der Quirinius Statthalter von Syrien ist. Das ist alles historisch ganz genau eingeordnet. Mitten in dieser Welt lässt der lebendige Gott seinen Sohn in eine Krippe liegen, in dem Städtchen Bethlehem. Das sieht so menschlich aus, aber trotzdem ist Jesus nicht einfach einer von uns. Jesus ist nicht einfach ein normaler Mann, der dann später zum Propheten wird, weil Gott ihn in besonderer Weise begabt. Nein, Jesus kommt von Gott. Jesus kommt aus Gottes ewiger Welt. Das ist das Aufregende an dieser Situation. An dieser Welt, die wir noch nicht sehen können. Er kommt in unsere vergängliche Welt. Man könnte das in Kurzfassung sagen, er kommt vom Himmel auf die Erde. Das ist eine höchst ungewöhnliche Reise. Und wenn die Bibel vom Himmel spricht, dann meint sie nicht ein naives, dreistöckiges Weltbild, oben der Himmel, in der Mitte die Erde und unten die Hölle, sondern die Bibel denkt eher in Dimensionen. Es ist diese sichtbare Welt, in der wir leben. Und Gottes unsichtbare Welt, die für uns noch unsichtbar ist, in der er unsere Gebete hören kann. Aber dann geschieht eben dieses Wunder, dass Gott aus seiner Ewigkeit mitten hineinkommt in unsere Zeit. Und der geografische Ort, wo der Himmel gewissermaßen auf die Erde auftrifft, das ist Bethlehem. Ein Ort, den Sie auf Ihrem Globus finden, den Sie in Ihrem Atlas nachschauen können. Und dass es Bethlehem sein würde, das war schon mehr als 700 Jahre vorher angekündigt. Und wie Gott das nun im Einzelnen macht mit der Jungfrauengeburt, dass Jesus also durch ein Wunder zur Welt kommt, dass Maria schwanger wird und Jesus in ihrem Körper trägt, den sie dann 9 Monate lang austrägt und Josef natürlich zuerst denken muss und das auch denkt, Maria habe ihn betrogen, weil kein Vater da ist und es von ihm nicht stammen kann, das Kind. Wie Gott das im Einzelnen macht mit der Jungfrauengeburt, das wird uns in der Bibel nicht näher erklärt. Es wird einfach als eine Tatsache geschildert. Es wird einfach als eine Tatsache geschildert, über die sich Maria und ihr Verlobter genauso nachweislich gewundert haben, wie wir uns heute darüber wundern und wie sich jeder Gynäkologe darüber wundert. Aber diese Tatsache hat enorme Folgen. Denn jetzt gibt es plötzlich eine echte Brücke zwischen diesen beiden Dimensionen. Jetzt gibt es plötzlich eine echte Brücke zwischen Himmel und Erde, zwischen diesen beiden Welten, die vorher so total unverbunden schienen. Jetzt ist die Brücke da in diesem Jesus, der da kommt. Er kommt rein in unsere vergängliche Welt. Und wissen Sie, das gibt's in keiner Religion. Auch wenn der Spiegel das nicht wahrhaben will, der eine Satz, auf dem im Grunde genommen dieser ganze Artikel des Spiegels aufbaut, steht auf Seite 114 und da behauptet der Spiegel, wie kann es sein, dass Milliarden Menschen unerschrocken an Dinge glauben, für die es keinerlei Belege gibt. Also der Spiegel behauptet einfach mal locker in einem Satz, es gebe keine Belege für unseren Glauben. Und ich kann nur sagen, da haben Sie diesmal schlecht recherchiert. Und Sie haben auf keinen Fall die Quellen über das Weihnachtsereignis und über das Osterereignis und über die Auferstehungsereignisse recherchiert und überprüft. Den aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Mariens Schoß, so heißt es schon im Weihnachtslied. Das ist mehr als sensationell. Und das ist so. In dieser Krippe, da liegt nun beides plötzlich zusammen in einer Person. Das ist schwer nachzuvollziehen für unseren begrenzten Verstand. Gott und Mensch zugleich. Gott wird Mensch, der Herr des Universums, kommt in seine Welt hinein, leibhaftig. Nun sagen einige, sorry, das kann ich mir nicht vorstellen. Nun, zugegeben, ich kann mir das auch nicht vorstellen, was die Einzelheiten angeht. Dazu bin ich wahrscheinlich nicht genial genug. Aber erlauben Sie mir bitte, wenn Sie so fragen sollten, dass ich Ihnen eine Gegenfrage stelle. Vorausgesetzt, es gibt einen Gott. Vorausgesetzt, es gibt einen lebendigen, handelnden Gott. Und wenn Sie das nicht irgendwie für möglich hielten, würden Sie heute Abend mit Sicherheit hier nicht sitzen. Dann möchte ich Sie fragen, halten wir uns allen Ernstes für so klug, dass Gott nur das getan haben könnte, was wir uns vorstellen können? Ich glaube, so weit würde keiner von uns gehen. Manche Zeitgenossen, und das sind oft Leute, die sich etwas mit moderner Physik auskennen, sagen, nun gut, grundsätzlich unmöglich wäre eine Jungfrauengeburt natürlich nicht, das gestehen wir zu. Aber warum sollte Gott so etwas tun? Also gar nicht die Frage, dass Gott das nicht könne, natürlich kann er das, aber warum sollte er so etwas tun? Wofür ist das gut, dass Gott so menschlich wird? Wofür ist das nötig, dass Gott so direkt kommt? Was haben wir davon, dass sein eigener Sohn für uns eine so ungewöhnliche Reise antritt? Und das ist jetzt die Kernfrage von Weihnachten, wozu das Ganze? Wenn es nicht nur ein bisschen religiöser Zuckerguss für das Jahresende sein soll. Lassen Sie uns für einen Augenblick den Schauplatz wechseln. Gehen wir für einige Augenblicke von Bethlehem nach Hannover, von der Holzkrippe im Hinterhof zu den wesentlich bequemeren Sitzplätzen, die Sie hier heute Abend einnehmen können, und fragen wir jetzt nicht nach seiner Reise, sondern nach unserer Reise. Also jetzt schauen wir uns mal unsere Reise an. Auch über unser Leben könnte man ja als Überschrift setzen, einmal Erde und zurück. Einmal Erde und zurück. Die große Frage ist nur, was bedeutet das zurück? Wohin gehen wir eigentlich zurück? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Irgendwann waren Sie da auf dieser Erde. Ihre Eltern haben Sie gezeugt. Und jetzt sind Sie hier. Aber wohin geht Ihre Reise? Gut, für die nächsten Jahre können Sie sich das mit etwas Fantasie noch vorstellen. Aber danach, wie geht's dann weiter? Einmal Erde und dann? Manche halten es für Unsinn, solche Fragen überhaupt zu stellen. Aber auch wenn wir sie verdrängen, diese Fragen kommen immer wieder hoch. Die können wir einfach nicht abstellen mit Knopfdruck. Das unterscheidet uns ja gerade von Tieren, dass wir solche Fragen stellen müssen, dass es in unserem Herzen und in unserem Verstand wühlt, dass wir Antworten suchen, dass wir ohne Antworten auf Dauer nicht leben können. So wie jener König Edwin, er regierte im 7. Jahrhundert im Norden des heutigen Englands. An den Hof dieses Edwin kam ein Prediger namens Paulinus und der hat diesem König Edwin die Botschaft von Jesus Christus erzählt. Nun, der war sehr unsicher. Er saß dann später mit seinen Beratern zusammen und sagte, Leute, was haltet ihr davon? Ist das Unsinn? Sollen wir den rauswerfen? Oder sollen wir ihm erlauben, das hier weiter zu verbreiten? Was wollen wir machen? Und da meldete sich einer der Ratsherren von Edwin zu Wort und er sagte sinngemäß, du König, wenn du im Winter mit deinen Fürsten und Ratsherren hier im Festsaal sitzt, dann knistert in der Mitte ein warmes Feuer. Aber draußen wütet der Sturm und die Kälte. Und weißt du noch, manchmal da passiert es, dass ein kleiner Sperling in den Saal hineinfliegt. Er kommt durch die eine Tür hinein und er wärmt sich eine Weile an dem Feuer und dann fliegt er durch die andere Tür wieder hinaus. Solange er im Saal ist, hat er Licht und Wärme. Aber sobald er draußen ist, umfangen ihn Kälte und Dunkelheit. Und König Edwin nickte und der Ratsherr fragte weiter, sagt, geht es uns Menschen auf dieser Erde nicht ähnlich wie diesem Sperling? Wir leben hier eine kurze Zeit. Wir haben hier eine kurze Zeit Licht und Wärme. Wir freuen uns an dem Schönen, was uns umgibt. Aber wenn wir diese Erde verlassen, dann wissen wir nicht, wohin wir gehen. Dann gehen wir in die Dunkelheit. Und wenn diese neue Lehre uns etwas Solides darüber sagen könnte, wo unser Leben hingeht, König Edwin, dann sollten wir auf sie hören. Dann sollten wir das ernst nehmen. Dann sollten wir weiter fragen. Nun, man berichtet, dass das den König überzeugt habe und dass er später selber Christ wurde. Aber das ist in der Tat die Frage, wo gehen wir hin? Einmal Erde und zurück? Aber wohin zurück? Also für längere Zugzeiten, ich nehme an, Sie werden das ähnlich machen. Da kaufen wir ja in der Regel ein Rückfahrticket, sodass wir die Rückfahrt gleich mitgebucht in der Tasche haben. Und nun stellen Sie sich vor, Sie sind, sagen wir, nach Zürich gereist mit dem Zug und dann verlieren Sie in Zürich irgendwo Ihre Brieftasche. Und jetzt stehen Sie dort auf dem fremden Bahnhof, keine Rückfahrkarte, kein Geld. Wie kommen Sie nach Hause? Wissen Sie, die Lage der meisten Menschen ist aber noch schlimmer. Dieser Globus ist für Sie wie ein fremder Bahnhof und Sie haben keine Rückfahrkarte. Aber noch schlimmer, Sie wissen ja nicht mal, wo Sie am Ende hin müssen. Selbst wenn Sie Geld hätten, könnten Sie keinen Zielbahnhof angeben, der Sie empfangen sollte. Keine Heimat. Ernest Hemingway hat diese Hoffnungslosigkeit einmal so formuliert, der Literaturnobelpreisträger. Er hat gesagt, mein Weg geht nach nirgendwo und noch einmal nach nirgendwo, dunkel und ohne Ende nach nirgendwo. Der Mann hat alles. Er hatte Ruhm, er hatte eine riesen literarische Begabung. Er hatte Geld, er hatte alles. Und er hat sich dann doch das Leben genommen, weil er diese Verzweiflung nicht ertragen hatte, weil er nicht wusste, wo sein Weg hingeht. Und wo das große Ziel der Reise nicht klar ist, wissen Sie, wo die große Zukunft völlig ungewiss ist, da wird auch meine kleine Zukunft sehr zerbrechlich. Wohin wird es gehen mit meiner Gesundheit? Was wird werden aus meiner Arbeitsstelle vielleicht? Wie wird sich das entwickeln mit meiner Rente, mit unserer Familie, mit meiner Ehe? Was wird morgen kommen? Verstehen Sie, manche erwarten von Weihnachten so ein Eintauchen in heile Welt für ein paar Tage. Mal so ein paar Tage die Sorgen vergessen. Ein paar Tage friedlich beieinander sein. Ein paar Tage den Ärger draußen lassen. Ein paar Tage Kerzenschein und alles sonst vergessen. Aber was würde das ändern? Was würde das bringen? Nein, es kann viel besser werden heute Nacht. Es soll viel mehr geschehen heute Nacht. Haben Sie die Parole der Engel noch im Ohr? Wir haben den Hirten nicht gesagt, euch ist heute ein Entertainer geboren, der euer graues Leben etwas verschönern will. Die Engel haben auch nicht gesagt, euch ist heute ein Familientherapeut geboren, der unterm Tannenbaum für friedlichere Stimmung sorgt. Sondern sie haben den Hirten zugerufen, euch ist heute der Retter geboren. Und das heißt, es ist der geboren, der euch aus eurer Ungewissheit herausreißen kann, aus eurer Hoffnungslosigkeit herausreißen kann. Es ist der geboren, der eure Angst vor der Zukunft nehmen kann, die sich manchmal wie ein Eisenring um eure Seele legt. Euch ist heute der Retter geboren. Er kann alle Gefängnisse aufsprengen. Aber wie will er das machen? Wo will Jesus da ansetzen? Jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Sehen Sie genau hin, in der Heiligen Nacht, da zeigt Gott uns, wo der Wundepunkt unseres Lebens ist. Seine Reise zeigt uns etwas über unsere Reise, über unser Leben. Wenn ein Feuerwehrauto mit Sirenen angefahren kommt, dann bringt das nicht nur eine Problemlösung, sondern es bringt erstmal eine Problemanzeige. Es brennt. Wenn ein Krankenwagen mit Blaulicht vor ihrem Nachbarhaus hält, dann bringt er hoffentlich eine Problemlösung, aber er bringt erstmal auch eine Problemanzeige. Da ist jemand plötzlich krank geworden und zwar so schwer krank, dass er den Notarzt braucht. Wenn Gott die ungewöhnlichste Reise der Geschichte startet und wenn Gott seinen Sohn auf diese Erde schickt, wenn Gott diese Brücke baut zwischen Himmel und Erde, dann ist das nicht nur eine Problemlösung, sondern es ist erstmal eine Problemanzeige. Es zeigt uns, der Faden zwischen dem lebendigen Gott und uns ist gerissen. Die Verbindung steht nicht mehr. Und deswegen muss diese Brücke her. Wir Menschen sind im wahrsten Sinne des Wortes gottlos geworden. Der Faden ist zerrissen, schon lange. Wir finden uns in einer Welt wieder, in der Gott uns nichts mehr zu sagen zu haben scheint. Und die Bibel nennt diesen Riss mit einem ganz knallharten Wort, sie nennt das schlichtweg Sünde. Gott nimmt uns ernst. Sünde bedeutet, Gott nimmt uns ernst. Er nimmt ihren Unglauben ernst. Er nimmt das ernst, dass sie ihn für überflüssig halten, möglicherweise. Er nimmt das ernst, dass er für uns oft nicht mal die schönste Nebensache der Welt ist, geschweige denn die Hauptsache. Er nimmt das ernst, dass wir uns einbilden, wir könnten unser Leben auf eigene Faust so machen und gestalten und durchziehen, dass das gut und richtig wäre vor ihm. Und das nennt die Bibel einfach Sünde. Sünde schneidet uns ab von Gott. Wir schneiden uns selber ab von ihm. Und irgendwann haben wir uns so sehr von ihm abgeschnitten, dass wir es nicht mehr merken. Und wir wissen nicht, wo unser Leben hingeht. Weil der Einzige, der uns echte Sicherheit geben kann, weil wir zu dem keine Verbindung mehr haben. Weil wir den links liegen lassen, weil wir dem nicht wirklich glauben. Weil wir uns um seine Maßstäbe, die er uns hier in der Bibel gibt, nicht scheren. Weil wir ihn nicht anbeten, obwohl er alle Anbetung verdient hätte. Weil wir ihn nicht wirklich lieben, obwohl er alle unsere Liebe verdient hätte und sich danach sehnt. Weil wir oft so leben, als wäre ein guter alter Großvater, nichts gegen gute alte Großväter, ich hoffe, ich werde auch mal eine, aber als wäre das alles, was Gott ist. Und als brauchten wir ihn nicht wirklich. Als könnten wir irgendwann diese Leiter, wie der Spiegel schreibt, hinter uns umkippen. Denn wir schaffen es ja auch ohne ihn. Und wissen Sie, weil das so ist, hängt unser Leben in der Luft. Und wenn das so bleibt, dann führt unsere ungewisse Lebensreise, so hat Jesus das später deutlich gesagt, mit schnurgerader Sicherheit in die Katastrophe. Wenn wir ohne Gott leben, werden wir ohne Gott sterben. Und was dann kommt, das hat die Bibel sehr, sehr klar beschrieben, nicht als Horrorszenario, aber sie hat gesagt, wenn du ohne Gott leben willst, dann musst du ohne Gott leben am Ende. Und das ist die Hölle, dass du ohne ihn sein wirst, in ewiger Verdammnis und Verlorenheit. Und du wirst erst merken, wie sehr du ihn brauchst und wie töricht das war, ihn von dir zu stoßen, wenn es dann zu spät ist. So ernst steht es um uns. Und die Bibel sagt uns das mit großer Klarheit, nicht um uns zu bedrohen, sondern damit wir nüchtern entscheiden können. Damit wir sachlich richtig informiert sind. Darum sagt uns die Bibel das. Und sie sagt uns die Lösung. Sie sagt, euch ist heute der Retter geboren. Das ist ja das Großartige. Es gibt einen Retter. Und wissen Sie, dieser Retter, der macht das nicht so nebenbei mit seiner Rettung. Der muss einiges aushalten. Seine Reise, die er da antritt in diese Welt, ist keine Traumreise, sondern es ist eine Dienstreise. Seine Reise ist keine Vergnügungsreise, sondern es ist eine Leidensreise. Ja, wörtlich, es ist eine Reise in den Tod, die er antritt. Für sie und für mich. Diese ungastliche Begrüßung in Bethlehem ist ja nur der Anfang. Und einige Tage später müssen Maria und Josef mit dem Säugling über die Grenze nach Ägypten flüchten. Da deutet sich schon manches an. Und König Herodes hat von dem Sohn Gottes gehört und er fürchtet die Konkurrenz für seine Macht. Und so wird Jesus schon als kleines Baby von den Mordkommandos bedroht. Und es kommt, wie Sie wissen, noch schlimmer. Deswegen ersetzen wir auch während dieser Weihnachtstage das Kreuz im Altarraum, nicht durch eine Krippe, sondern der Weg führt von der Krippe zum Kreuz. Das ist von Anfang an klar. Das ist im Alten Testament auch Jahrhunderte bevor Jesus kam schon angekündigt worden. Er wird kommen, um zu sterben für uns. Seine Reise wird ihn an diesen Galgen führen. Und er weiß das von Anfang an. Aber er kommt trotzdem. Nein, er kommt gerade deswegen. Das ist das Faszinierende. Jesus kommt gerade deswegen, weil er für Sie und für mich die Strafe auf sich nehmen würde, die uns für immer von Gott trennen musste. Und so kann er unser Retter werden, indem er unsere Strafe trägt. Er sagt, ich sterbe für eure Schuld. Jesus ist der einzige Mensch, der geboren wurde, um zu sterben. Darum muss er diese unheimliche Reise ans Kreuz antreten, damit meine Reise nicht zur unheimlichen Reise in die Hölle wird. Einmal Erde und zurück. Für Jesus war das eine sehr, sehr harte Reise. Sie begann in der Krippe. Sie hatte als Zwischenstation dann das Kreuz. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Und da hat er seine ganze Rettermacht bewiesen. Da hat er bewiesen, dass er stärker ist als unsere Schuld. Da hat er bewiesen, dass er stärker ist als der Tod. Da hat er bewiesen, ich habe die Macht über deine Vergänglichkeit. Ich habe die Macht über deine Sterblichkeit. und ich will dich retten. Ich bin der Retter für den Ernstfall. Ich will dir deine Trennung von Gott vergeben. Ich will dich rausholen aus deiner Verlorenheit. Ich will dir die Angst vor dem Tod nehmen. Ich will dir eine ewige Zukunft schenken, derer du jetzt schon sicher sein kannst, wenn du mir vertraust. Und sehen Sie, so ist für uns aus diesem Ereignis eine enorme Chance erwachsen. Seine Reise ist die große Chance für deine Reise. Diese Erde ist keine Einbahnstraße, die auf dem Friedhof endet. Diese Erde muss für uns nicht das Sprungbrett in die ewige Verlorenheit sein. Der Weg zum Himmel ist wieder offen, seitdem Jesus gekommen ist. Und das heißt jetzt für uns sehr praktisch, wir können wieder mit dem lebendigen Gott in Kontakt kommen. Das heißt für uns sehr praktisch, wir müssen nicht in unserer Ratlosigkeit und in unserer Ungewissheit stecken bleiben. Wir müssen nicht an unserer Schuld kleben bleiben, sondern euch ist heute der Retter geboren. Jesus ist wirklich gekommen, in ihm ist Gott wirklich leibhaftig angetreten auf der Matte dieser Welt. Und in ihm kommt er ihnen jetzt entgegen und sagt, sieh hin, ich habe alles für dich getan. Sieh hin, ich habe die Strafe auf dich genommen, die du niemals hättest tragen können. Sieh hin, ich habe all deine Angst, all deine Verzweiflung, all deine Zukunftsunsicherheit. Ich habe das alles getragen. Und ich will dich retten. Ich will dir das sichere Versprechen geben, dass du nach Hause kommen darfst. Und dass du nie mehr allein sein musst, schon jetzt nie mehr allein in dieser Welt. Ich will für dich da sein. Ich will dich tragen. Ich will alles gut machen. Und da, wo du schon längst aufgegeben hast, wo du schon längst einen Haken dahinter gemacht hast und gesagt hast, das wird nie wieder gut und da ist nie wieder Hoffnung und das ist ein dunkles Loch und das bleibt dunkel bis in alle Ewigkeit, da kann er alles wieder aufschließen, da kann er alles wieder gut machen. Er will dich nach Hause bringen. Und darum macht Weihnachten das möglich. Wir Heimatlose dürfen die Heimreise antreten. Auch wenn wir natürlich auf dieser Welt, das kann man schon sagen, wie auf einem fremden Bahnhof stehen, mit leeren Taschen. Auch wenn wir für uns gesehen unsere Heimreise zu Gott niemals bezahlen können. Das ist unsere Situation, so hart sagt es die Bibel. Aber er hat diese Reise gemacht, er hat sie angetreten für dich und für mich. Uns geht es wie jedem Lehrling. Der war zum ersten Mal weit von zu Hause weg, er hatte starkes Heimweh, aber er hatte sein ganzes Geld ausgegeben. Er hatte kein Geld mehr, um sich ein Ticket nach Hause zu kaufen. Die Zugfahrt nach Hause war für ihn einfach unbezahlbar. Und wissen Sie, vielen Menschen geht es ähnlich. Sie haben eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Sie haben Heimweh nach ihm. Sie haben Durst nach Leben. Sie ahnen wahrscheinlich, es gibt irgendwie einen Gott. Aber sie können die Heimreisen nicht bezahlen. Und viele sagen, Mensch, wenn ich doch zu Gott finden könnte, wenn ich doch seine Hilfe persönlich erfahren könnte, wenn er doch mein Vater würde, wenn er doch mein Beschützer würde, wenn ich doch zu ihm nach Hause kommen würde, wie schön wäre das. Aber ich weiß nicht, wie es geht und er scheint einfach zu weit weg zu sein. Und andere sagen, ach, was soll ich mit Gott, ich komme alleine durchs Leben und was am Ende wird, kann sowieso keiner sagen. Deckel drauf, aus und vorbei. Egal, wie sie bisher zu Jesus stehen, wie sie bisher zu Gott stehen. Die Heimreise ist für jeden von uns unbezahlbar. Egal wie viel wir spenden, egal ob wir Kirchensteuer zahlen oder nicht, wir können uns nicht selber retten. Wir können nicht auf unseren eigenen Füßen nach Hause gehen. Der Weg ist zu weit, die Mauer ist zu hoch. Und genau darum ist Jesus gekommen. Verstehen Sie? Genau darum hat der lebendige Gott sich in diese Welt im wahrsten Sinne des Wortes reingedrängt an Weihnachten. Er hat sich so klein gemacht, dass er reinkommen konnte in unsere Welt, in unser Leben. Jesus hat diese ungewöhnliche Reise angetreten. Er hat bezahlt, damit wir nach Hause reisen können. Und damit ist jetzt eine völlig neue Situation entstanden. Und ich hoffe so sehr, dass das jedem heute Abend klar ist, wie großartig diese Situation ist, die Jesus dadurch geschaffen hat. Stellen Sie sich vor, ganz einfaches Beispiel. Ein Verein will eine Busreise machen. Und einer sagt, Leute, ich bezahle die ganze Reise, ich zahle für alle. Dann dürfen alle umsonst mit. Hauptsache, einer hat bezahlt. Und die anderen, die müssen nur noch rechtzeitig einsteigen und darauf vertrauen, dass der Bus, den der eine bezahlt hat, wirklich in die richtige Richtung fährt. Sie müssen vertrauen, sie müssen einsteigen und vertrauen. Aber einer hat bezahlt. Und wer den Gesamtpreis bezahlt, der darf dann auch die restlichen Tickets verschenken. Und genau das hat Jesus gemacht. Er hat den Gesamtpreis bezahlt für uns alle, für alle, die zu Gott nach Hause wollen. Er hat den Gesamtpreis bezahlt durch seine unheimliche Reise damals ans Kreuz und durch seine Auferstehung. Und deshalb können wir jetzt bei ihm und nur bei ihm das Ticket für die Heimreise abholen. Verstehen Sie bitte, was Jesus für Sie getan hat, hat kein anderer für Sie getan. Hat keiner der Religionsstifter für Sie getan. Das hat wirklich nur Jesus für Sie getan. Und das ist total eindeutig und klar bezeugt in den Quellen des Neuen Testaments. Und die Frage an Sie und an mich ist jetzt, ob wir das einsehen wollen. Ob wir uns das schenken lassen wollen. Ob wir einsteigen wollen bei Jesus. Ob Sie sich von ihm das Ticket für die Ewigkeit schenken lassen. Ob Sie diesen Mut haben, sich vor Jesus zu beugen und zu sagen, Herr, ich sehe das ein, ich brauche deine Vergebung. Und ich danke dir dafür, dass du diese Reise für mich angetreten hast. Ich danke dir dafür, dass du mich in meinem kleinen, so schwierigen und so endlichen und so rätselhaften Leben nicht allein gelassen hast. Und ich will deine Hilfe annehmen, Jesus. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Schuld und sei du und werde du mein ganz persönlicher Retter. So dürfen Sie zu Jesus kommen. Es kommt nicht auf die einzelnen Worte an. Es kommt nicht darauf an, dass Sie ein bestimmtes Ritual mitmachen. Sondern es kommt einfach darauf an, dass Sie ehrlich in Ihrem Herzen zugeben, Jesus, ich brauche dich. Das ist alles. Und dann wird er Ihr Leben annehmen. Und wissen Sie, ein größeres Geschenk, was immer Sie später vielleicht noch kriegen werden oder vielleicht schon bekommen haben, ein größeres Geschenk kann Ihnen heute keiner mehr anbieten als Jesus. Aber Jesus wirft Ihnen dieses Geschenk nicht hinterher. Er drängt es Ihnen nicht auf. Sondern er fragt sie, ob sie es haben wollen. Ja, mehr noch, er fordert sie auf. Er sagt, sieh ein, wie ernst es ist und ich habe alles für dich riskiert. Aber nun lass dich doch beschenken. Die Hirten in der heiligen Nacht damals, die hatten es schwerer als wir. Die sahen nämlich nur ein kleines Kind in Windeln. Wir können so viel mehr schon wissen. Wir sehen ja schon alles im Rückblick, in der Retrospektive. Wir wissen, dass er von den Toten auferstanden ist. Wir wissen, dass er diese ganzen sagenhaften Wunder getan hat. Wir wissen, dass Jesus Christus die Geschichte in einer Weise verändert hat, wie niemand vor und wie niemand nach ihm. Aber vor allem haben wir diese total zuverlässigen Berichte darüber, dass er wirklich auferstanden ist. Und er ist dann nach dieser Auferstehung in Gottes ewige Welt, in den Himmel zurückgegangen, für uns nicht mehr sichtbar jetzt in dieser Zwischenzeit. Aber er hat gesagt, ich werde euch trotzdem nahe sein. Ich werde trotzdem eure Gebete hören, auch wenn ihr noch hier über diese Erde reist. Ich bin da und wenn du mich anrufst, dann höre ich dich auch. Und darum sprechen Sie Jesus doch an. Sie können das tun, dort wo Sie jetzt sitzen, während des Liedes, das wir gleich nach der Predigt singen. Sie können Jesus ansprechen auf dem Nachhauseweg oder heute Abend, wenn alles um Sie herum still geworden ist. Er ist da, er hört Sie. Sie können das ausprobieren, Sie können sich darauf wirklich verlassen. Und Jesus wartet auf nichts mehr als darauf, dass Sie einsehen, dass Sie ihn brauchen. Und dass Sie endlich Ihre verkrampften Hände öffnen, um sich von Jesus beschenken zu lassen. Sagen Sie es ihm doch, dass Ihr Leben von jetzt an ihm gehören soll. Sagen Sie es ihm doch, womit Sie nicht fertig geworden sind. Bitten Sie ihn doch einfach um Vergebung für das, was in Ihrem Leben falsch gelaufen ist. Und bitten Sie ihn auch um Vergebung dafür, dass Sie so lange glaubten, ohne ihn auskommen zu können. Geht uns doch allen so. Wir sind doch alle nicht mit dem Glauben in den Windeln gewissermaßen geboren. Aber er will zu uns kommen. Und er wird Ihnen alle Ihre Schuld vergeben. Er wird Ihr Leben Stück für Stück, Schritt für Schritt verändern. Und er wird ihnen diese Gewissheit und diese Geborgenheit schenken, dass er ihr Leben von nun an trägt und dass er sie durchbringt durch alle Nöte und durch alle schwierigen Wegstrecken und dass er sie sicher nach Hause bringen wird. Seit Weihnachten steht diese Verbindung zwischen hüben und drüben. Seit Jesus vom Himmel auf die Erde kam, können wir von der Erde wieder in den Himmel kommen, weil seine Reise ein voller Erfolg war. Muss deine Reise nicht scheitern. Euch ist heute der Retter geboren. Und deshalb schließe ich mit einem bekannten Mann, der sich mit weiten Reisen auskannte. Er ist sogar einmal zum Mond gereist. 1971 war das mit dem Raumschiff Apollo 15. Ich meine den Astronauten James Irwin. Und nachdem er dann vom Mond zurückgekommen war, war ihm das umso klarer, dass er den Herrn und Schöpfer dieser Welt, dass er den brauchen würde für sein ganzes Leben. Und er hat ein Buch geschrieben unter dem Titel »Der Mond allein genügt nicht«. Und darin hat er beschrieben, wie er Christ wurde. Und von James Irwin stammt dieser berühmte Satz: »Der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern der größte Tag in der Geschichte war, als Gottes Sohn auf die Erde kam.« Weil Jesus das damals getan hat, muss ihre Reise nicht in die Dunkelheit gehen, muss ihre Reise nicht auf dieser Erde enden und schon gar nicht unter der Erde, sondern sie sollen nach Hause kommen. Sie sollen wirklich bei Gott ankommen. Und heute Abend bietet Jesus ihnen wieder das Ticket zum Himmel an. Und die Frage ist, werden sie ablehnen? Werden sie darüber hinweggehen? Werden sie einfach so weitermachen wie bisher? Oder werden sie zugreifen? Werden sie sich dieses große Geschenk von Jesus wirklich persönlich in die Arme nehmen lassen, in die Arme legen lassen und annehmen? Jesus ruft sie. Er meint es so gut mit uns. Amen.